Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und endlich ist er wieder bei uns, der wunderbare, der famose Rainer. Schönen guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen. Ja, wir haben etwas ganz Neues für euch mitgebracht heute. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil die Early Birds sind nicht mehr, dafür gibt es jetzt was anderes, was Neues.
Genau, wir haben die Early Birds eingestellt, aber euer Feedback war eindeutig. Ihr wolltet auf jeden Fall mehr Rainer. Mehr Rainer sollt ihr bekommen. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt, unsere Köpfchen ein bisschen rauchen lassen. Und ich glaube, wir haben hier eine ganz schöne Pilotfolge jetzt für euch ausgetüftelt, ausbaldowert. Wir wollten ja nicht mehr so viel unterschiedliche Formate machen. Da bleiben wir auch treu. Unser Fokus bei Insert Moin soll weiterhin auf aktuellen Reviews liegen, aber eben auch ein bisschen in die Kuration eintauchen. Und genau diese Mischung, also wir werden jetzt beide diese Säulen abdecken mit diesem neuen Pilot. Wir nennen ihn jetzt als Arbeitstitel New Game Plus. Und die Idee ist folgende. Wir nehmen ein aktuelles Spiel. Und wenn ihr Rainer kennt, dann wird das jetzt nicht immer der große AAA-Blockbuster sein, sondern vielleicht auch ein kleiner Underdog, eine Perle, die vielleicht nicht ganz so im Gespräch ist, die aber auf jeden Fall empfehlenswert ist. Die besprechen wir ausführlich und Rainer und ich stecken dann eben nochmal ein bisschen Recherche rein und gucken, was dieses Genre im Speziellen ausmacht und welche Spiele sich in diesem Umfeld bewegen. Das können mal die Vorgänger sein, können aber eben auch Spiele sein, die vielleicht dazu geführt haben, dass dieses Spiel so geworden ist, wie es ist, weil natürlich nichts passiert im luftleeren Raum. Auch SpieleentwicklerInnen spielen Spiele und lassen sich da inspirieren. Das heißt, wenn das Spiel, was wir euch vorstellen, was im Hauptfokus steht, vielleicht nicht 100%ig zusagt, haben wir auf jeden Fall noch so ein bisschen wie früher bei Lesnack oder eben auch bei Early Birds verwandte Spiele, die in diesem Subgenre zu Hause sind. Das ist genau. So die Idee und das ist das Paket, was wir für euch geschnürt haben heute.
Genau, oder man kann es auch so als ein bisschen so Nachbarschaft betrachten. Das heißt, alles, was irgendwie auch, was man dazu denkt, beziehungsweise was man eben Menschen, die von dem neuen Ding, das wir empfehlen, begeistert sind, was die auch sonst noch ins Auge fassen sollten. Oder umgekehrt, wenn euch das, was wir euch als Nachbarschaft hier vorschlagen, schon bekannt ist und ihr das mögt, dann könnt ihr ziemlich sicher sein, dass das neue Spiel, das wir mitnehmen, auch etwas für euch ist. Das heißt, ich finde so ein bisschen, jetzt lasse ich einen Philosophen raushängen, so ein bisschen das Rhizom, so das Geflecht von Spielen, die halt irgendwie zusammengehören und sicher auch miteinander kommunizieren. Man darf nicht vergessen, dass die Menschen, die die Spiele machen, ja auch andere Spiele spielen und sich inspirieren lassen, Dinge aus anderen Spielen mitnehmen und versuchen, das Beste daraus herauszufiltern und für sich ins neue Spiel. Und ich glaube, da haben wir heute wirklich ein tolles Spiel mitgenommen, weil das nämlich auch zu einem Genre passt, das gerade in den letzten Jahren immer spannender geworden ist. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Manu, aber ich war ja eigentlich eher ein bisschen unwillig, mich damit zu beschäftigen, weil ich halt vom analogen Spiel, also quasi vom Spiel mit echten Karten, gar kein so ein großer Deckbuilding-Fan war. Wie geht's dir damit?
Ja, bei mir das komplette Gegenteil. Ja, ich bin ja passionierter Brettspieler und Kartenspieler, deswegen spiele ich sehr viel Deckbuilding-Spiele, Kartenspiele, Brettspiele, rundenbasierte Spiele und wer mich schon eine Weile kennt und auch schon den letzten 20 Jahre verfolgt hat, weiß, dass ich rundenbasierte Spiele sowieso sehr, sehr liebe. Aber ich bin auch so ein bisschen überdrüssig geworden, was Roguelikes und Deckbuilding-Spiele digital angeht, weil wir da einfach eine wahnsinnige Flut an Spielen bekommen haben nach dem großen, großen Erfolg von Slay the Spire. Hatte ich so das Gefühl, dass es eigentlich zum guten Ton gehört, als Indie-EntwicklerIn ein Deckbuilding-Spiel zu entwickeln. Ich habe dann viele ausprobiert, Monster Train und so weiter, und habe so ein bisschen Überdruss gehabt. Aber dieses Spiel hat mich jetzt wieder so ein bisschen zurückgeholt, weil es eine schöne Mischung ist aus diesen beiden Sachen. Es ist nämlich nicht nur ein Deckbuilding-Spiel, sondern eben auch ein rundenbasiertes Kampfspiel. Die Rede ist von Knights in Tight Spaces. Ist jetzt bei Raw Fury erschienen. Und ich habe das auch schon vor einigen Monaten mal angespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich viel davon erzählt habe, aber im Brunch habe ich es kurz erwähnt. Da war ich im House of Fury bei Raw Fury selber. Die haben dann so eine Entwickler-Show gemacht, Entwickler-Innen-Show, wo wir dann vor Ort waren und im Haus von Stockwerk zu Stockwerk geführt wurden und alle Neuheiten des Jahres irgendwie mal anspielen konnten. Und da saß ich auch schon deutlich länger bei Knights in Tight Spaces als bei manch anderen Titeln. Natürlich habe ich da auch Kingdoms und so viel gespielt, aber Knights in Tight Spaces hat es mir da schon angetan. Und jetzt zum Release ist es ein bisschen untergegangen, weil weiß es ja selber, das erste Quartal war ja gespickt von großen Blockbuster-Spielen. Aber deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass wir Knights in Tight Spaces hier jetzt in diesem neuen Format nachholen.
Ganz genau. Wer sich über den Titel ein bisschen wundert, der ist ein Wortspiel. Und zwar gab es einen Vorgänger zu Knights in Tight Spaces und der hieß Fights in Tight Spaces. Über den werden wir, ein kleiner Spoiler, eine kleine Vorschau, später nochmal reden, wenn es eben um das Plus bei New Game Plus geht. Das Interessante daran, finde ich, ja, ist schon im Titel, nämlich die Tight Spaces. Das ist ein Rundentaktikspiel mit Deckbuilding-Elementen und es geht eben wirklich um Kämpfe auf engem Raum, muss man sagen. Und ich weiß nicht, ich finde das eigentlich immer ganz cool. Es gab ja in den letzten Jahren, wirklich, wenn es um Actionfilme gegangen ist, da gab es ja, es gibt fast so ein, ich würde sagen, ist es ein Trope oder ein Meme oder ist es einfach so ein, ist es fast schon Klischee, diese Kämpfe, die sich so in Actionspielen so faustmäßig in ganz winzig kleinen beengten Räumen abspielen, ob das jetzt ein Flugzeugcockpit ist, bei John Wick oder bei Jason Bourne, wo auch immer, wenn es quasi wirklich darum geht, dass man halt nicht den großen Raum hat, um sich irgendwie zu bewegen oder um irgendwie große Bewegungen zu machen oder andere Angriffe halt zu starten, wo es einfach darum geht, so wirklich auf engstem Raum ein Handgemenge irgendwie sich zu liefern, das ist eigentlich, das hat immer etwas Taktisches, wenn man sich das teilweise so ansieht aus den Filmen auch. Und ich finde die Grundidee eben von Fights in Tight Spaces, wie sie jetzt auch in Knights in Tight Spaces übernommen wurde, die finde ich halt schon interessant zu sagen, okay, was mache ich mit diesem beschränkten Raum, wenn jede Bewegung tatsächlich sitzen muss, wenn jeder Schlag Bedeutung haben soll, dann ist das doch, finde ich, eine gute Voraussetzung, ein guter Ausgangspunkt für eben taktische Kämpfe und die eben gekoppelt mit einem Kartenspielsystem. Es ist vielleicht nicht das, was einem als erstes einfällt, aber Heroes Out, ich finde, es funktioniert sehr gut. Ich glaube, wir haben uns zum Glück ein Spiel ausgesucht, das uns beiden gefällt. Du hast, wie gesagt, jetzt schon auch schon angespielt. Ich habe es wirklich schon viele, viele Stunden gespielt, den Vorgänger ebenfalls. Wie erklärt man es denn jemandem, der es gar nicht kennt? Es ist ein Fantasy-Rollenspiel, in dem es hauptsächlich ums Kämpfen geht. Aber es gibt viel Geschichte auch dazu, eigentlich überraschenderweise. Ja. Und das Interessante ist, die Rundentaktik-Kämpfe, die es halt eben wirklich schon seit dem Jahre Schnee immer und überall in Fantasy-Rollenspielen gibt. Ich sage, Baldur's Gate 3 hat es ja auch wieder irgendwie zu riesengroßen Millionenerfolg gebracht damit. Man spielt ein bisschen Rolle und dann gibt es Rundenkämpfe. Es geht ja auch natürlich auf Dungeons & Dragons zurück. So ist das halt irgendwie in dem Genre. Und diese Kämpfe hier, die werden eben bewältigt damit, dass man eine Kartenhand bekommt, auf der die Aktionen sind, die man hat jede Runde und die spielt man dann aus. Und dafür verbraucht man Actionpunkte und davon hat man eben nur beschränkt. So, das klingt jetzt sehr abstrakt eigentlich, aber das ist es eigentlich.
Ja, aber wer schon mal ein Brettspiel gespielt hat, Dungeon Crawler sind da ja ein Riesengenre, auch im Brettspielbereich. Es ist halt wirklich einfach ein Dungeon Crawler. Also ich meine, Gloomhaven, um jetzt als den größten Stellvertreter dazu nennen, hat ja auch ein ähnliches Prinzip. Du hast Karten und auf den Karten stehen Aktionen. Das heißt, du hast halt hier Karten, die unterschiedliche Aktionen erlauben. Anders als jetzt bei einem XCOM kannst du mit deinen Aktionspunkten nicht immer alles machen. Also du kannst dich zum Beispiel nicht immer einfach einen Schritt oder zwei Schritte bewegen, sondern du brauchst dafür eine Bewegungskarte. Natürlich bei einem Deck-Building-Game, das sagt ja der Name schon, versucht man dann sein Deck zu optimieren, indem man halt vielleicht Karten upgradet, Karten entfernt, neue Karten dazu bekommt, die gibt es einerseits als Belohnungen, man kann aber auch mit Geld, was man dann eben sich holt, neue Karten kaufen und so weiter und so fort. Und auf diesen Karten stehen dann die Aktionen, laufen, schlagen und natürlich gibt es dann immer auch Spezialattacken. Meine Lieblingskarte gerade ist immer eine, bei dem ich so den Kopf eines Gegners packe und ihn auf einen Tisch zerschmettere oder in einem auf einem Waschbecken in den Fights in Tight Spaces. Das erinnert dann sehr an so Filme wie Mission Impossible oder eben halt John Wick natürlich auch. Jetzt sind wir ja in diesem Fantasy-Setting, das heißt, ich erkenne die Animation wieder aus dem Vorgänger, aber hier ist sie natürlich dann in Fantasy-Klamotten gekleidet. Das heißt, man hat dann halt auch Bogenschützen als Gegner und so weiter und so fort. Und das ganze Spiel funktioniert auf diesen Karten. Du hast ja schon gesagt, man hat immer diese fixen Aktionspunkte und die Karten sind dann halt unterschiedlich teuer. Es gibt dann auch tatsächlich Karten, die null kosten, eins oder zwei Aktionspunkte. Und später, also man kann das Spiel auch mit einer Figur spielen, so fängt es an. Und später kann man sie dann auch partymäßig aufteilen, dass man halt vorher aussucht, mit welchem Charakter möchte ich welche Karte spielen. Und diese Tight Spaces, die sind wirklich Programm. Also wir gucken, wie als würden wir auf ein Brettspiel vor uns haben, wirklich auf einen sehr begrenzten sehr begrenztes Areal, so isometrisch, man kann die Kameras frei drehen, aber es sieht wirklich fast aus wie ein digitalisiertes Brettspiel, mit Figürchen auf dem Feld und einem karierten Untergrund. Das heißt, man sieht dann halt auch, wie viele Felder und wer wohin schießt und zielt. Es ist schon sehr viel Brettspielästhetik da drin.
Genau, und vielleicht, wenn wir noch einen Schritt zurück machen, beziehungsweise so ein bisschen rauszoomen, das Ganze hat eben die Grundstruktur eben auch von Slay the Spire. Ich glaube, das war ich glaube ja immer, wenn ich zurückschaue, es war wirklich FTL, also Faster Than Light von Subset Games, dieses berühmte Spiel, das ein bisschen so dieses Roguelike-System so auf diese Map ausgelegt hat.
Mit dem Pfaden meinst du, gell? Was genau, dann Hades auch hatte und so weiter. Ja.
Ganz genau, man kann sich halt aussuchen, wo man ungefähr hingeht auf dieser Map. Das heißt, man hat hin und wieder mal die Wahl, ob man jetzt irgendwie den Weg eher hingeht, zum wieder Gesundheit regenerieren oder eben zum Upgraden, beziehungsweise ob man den einen schweren Kampf jetzt nimmt und den anderen später etc. Das heißt, man kann ein bisschen auf dieser Map auswählen, wo man sich bewegt, aber die Kämpfe, die halt wirklich so das Fleisch des Spieles ausmachen, die sind dann halt eigentlich so recht anlasslos einfach, das sind die Kämpfe. Dazwischen passiert in dem Fall von Knights in Tight Spaces auch noch die Geschichte, und da muss ich sagen, Manu, ich war ein bisschen überrascht, denn die Geschichte, die ist ja relativ aufwendig sogar erzählt, vor allem im Vergleich zu dem Vorgänger, zu dem kommen wir später noch. Das heißt, man hat hier wirklich immer ein bisschen Text zu lesen. Das ist ein, würde ich mal sagen, recht schnoddrig geschriebener, aber trotzdem recht generischer Fantasy-Roman, also Roman nicht, aber Fantasy-Geschichte halt irgendwie. Das heißt, man ist halt irgendwie so der ruppige Held, die ruppige Heldin, und man hat hin und wieder die Möglichkeit auszuwählen, in den Dialogen irgendeine Entscheidung zu treffen, und die geht teilweise eben so ganz banal so in Richtung, ja, ich bedrohe den jetzt, dann kriege ich Geld, oder ich lobe ihn oder ich versuche ihm zu schmeicheln, dann bekomme ich eine Upgrade-Karte. Das heißt, das sind so einfache Auswahlen manchmal, aber hin und wieder geht es auch tatsächlich darum, ich kann mich auch entscheiden, zum Beispiel mit dem Spymaster, der mich irgendwie durchs Spiel führt, sich dem halt nicht anzuschließen. Ich weiß nicht, ob du das versucht hast. Ich habe es im Verlauf meiner Runs ein paar Mal versucht. Und man kann sich da auch ganz schön ins Bein schießen mit den Entscheidungen, die man hier trifft. Das heißt, das ist alles nicht ganz trivial, aber schon eine erste kleine Enttäuschung für mich gewesen. Die Geschichte ist trotzdem immer dieselbe eigentlich. Also die Geschichte ist linear. Das heißt, es ist ein Roguelike. Das heißt, man fängt trotzdem immer wieder von vorn an, wenn es einen erwischt hat. Und dann gibt's halt manchmal die Möglichkeit, andere Entscheidungen zu treffen, aber die Geschichte ist eigentlich dieselbe. Und die Kampagne, muss man sagen, die ist überraschend lang. Also ich weiß, wie viel du ungefähr gespielt hast, du hast vorher gesagt, du kannst natürlich noch nicht einmal annähernd ans Ende geraten sein. Ich bin auch nach einer Partie mit 5-6 Stunden noch nicht am Ende. Also es ist wirklich viel zu spielen, viel.
Also ein Run, muss man dazu sagen. Ein Run, nicht 5-6 Stunden Spielzeit. Also
ein einzelner Run, also das dürfte wirklich recht viel Zeit in Anspruch nehmen. Man hat eben da, keine Ahnung, Dutzende tatsächlich Schauplätze irgendwie zu absolvieren. Es gibt die einzelnen Kapitel, und das Interessante oder beziehungsweise das Traurige eigentlich, muss ich sagen, ist eben diesmal dran, dass man wirklich immer ganz am Anfang beginnt. Man kann also nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie das erste Chapter abgeschlossen, jetzt fange ich den nächsten Run tatsächlich schon im zweiten Teil an. Das ging in Fights and Tight Spaces eben noch. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, dass man halt den einfachen Teil des Spiels, den man halt dann wirklich schon im kleinen Finger hat, dass man den am meisten spielt.
Ist so bei mir. Das fand ich auch, das ist mein größter Kritikpunkt eigentlich, weil ich sehr schnell ermüdet bin von solchen immer wieder gleichen Geschichten. Also natürlich hat man übergreifende Progression. Nach jedem Run hast du Erfahrungspunkte, die dann dein Gesamtlevel hochleveln, für die du dann dauerhaft einen größeren Kartenpool hast.
Und neue Karten vor allem, das ist
der neue Punkt. Karten vor allem, genau. Natürlich kannst du auch weitere Charaktere freischalten, was man halt alles so kennt, aber das tröstet mich trotzdem nicht darüber hinweg, immer wieder diesen gleichen Anfang spielen zu müssen. Also wenn ich wenigstens nach dem Chapter so ein Quicksave hätte oder so, das hätte ich schon tatsächlich sehr, sehr gut gefunden. Jetzt bin ich noch enttäuschter, dass du sagst, es gab es im Vorgänger.
Nee, im Vorgänger war es interessant, da gab es, man konnte nicht speichern, aber man hatte die Option tatsächlich, das Spiel zu beginnen gleich ab dem zweiten Chapter. Ja. Und das war natürlich das auch eine interessante Entscheidung, weil es nämlich tatsächlich, man hat sich dadurch ja der Chance beraubt, abzugraden bereits im ersten Teil. Das heißt, es war de facto schwerer, wenn man im zweiten Kapitel begonnen hat, weil man halt ja wie ein neugeborenes Baby dann dastand. Wenn man aber den ersten Teil nochmal gespielt hat, dann konnte man eben seine Karten schon upgraden, man konnte sich trainieren, man hatte eine bessere Ausgangsposition. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht noch ein bisschen die Community erhört wird, weil ich glaube, das ist einer der Kritikpunkte, die fallen halt auf. Und ich habe eigentlich recht gute Erfahrungen mit dem Entwickler Ground Shatter, eben beim ersten Teil Fights and Tight Spaces, erschien ja ursprünglich im Early Access. Das ist bei Knights and Tight Spaces nicht so, das ist jetzt schon offiziell fertig erschienen. Und ich glaube, da kann man vielleicht noch ein bisschen, da kann man noch Hoffnung haben, dass da ein bisschen was dran getan wird.
Ja, vor allem haben sie ja auch jetzt nicht so viel Andeutungen gemacht, dass sie das jetzt so Souls-mäßig so knallhart lassen wollen. Also man hat ja auch eine Auswahl von Schwierigkeitsgraden zum Beispiel. Ja, genau. Relativ viele sogar. Also man hat, glaube ich, 5 oder 6 Schwierigkeitsgrade. Da wird natürlich der mittlere wird vorgeschlagen. Da hat man halt standardmäßig ein Undo und kann eben, wenn der Hauptcharakter stirbt, also dein Main Character, wenn der keine Lebenspunkte mehr hat, dann ist die Story Game Over. Und bei den leichteren Schwierigkeitsgraden haben die Gegner deutlich weniger Leben, gehen fast alle mit One-Hit down. Du hast 3 Undos, die du machen kannst. Das heißt, wenn du merkst, der Zug war jetzt kaputt, kannst du rückgängig machen und du kannst sogar einen Kampf neu wiederholen. Also da sind sie ja schon sehr offen, das Spiel anzupassen, wie du dir das gerne vom Schwierigkeitsgrad haben möchtest. Aber deswegen finde ich es eigentlich umso seltsamer, dass man nicht sagen kann, man kann jetzt da in einem leichten Schwierigkeitsgrad safen oder es gibt ja so einen Deckbuilding-Mechanismus, dass man halt sagt, okay, wie bei Warhammer oder irgendwas, du hast halt nach dem Kapitel 1 hast du halt irgendwie, keine Ahnung, x Punkte und damit kannst du dir halt bestimmte Decks freikaufen. Und wenn du halt von vorne startest, hast du aber halt die Möglichkeit, dir mehr Bonus anzusammeln, weil du ja auch noch kleine Nebenquests und solche Geschichten machen kannst. Also das wundert mich so ein bisschen, aber ich denke auch, das wäre nichts, was nicht patchbar wäre.
Es wundert mich auch ein bisschen, aber ich glaube, du hast vorher die Schwierigkeitsgrade erwähnt, man kann zusätzlich noch wirklich granular in ganz vielen einzelnen Entscheidungen die Schwierigkeit sich persönlich anpassen. Man kann sagen, okay, ich mag jetzt einfach, dass meine Attacken so und so viel Prozent mehr Schaden machen, ich mag mehr Restarts etc. Aber eben, du hast recht, es gibt eben diese eine bequeme Methode, nicht irgendwo mitten im Spiel anzufangen, ist ein kleiner Wermutstropfen, stimme ich dazu. Andererseits, ich habe die Erfahrung gemacht mit dem Vorgänger, beim Nachfolger bin ich noch nicht so weit bei Knights, dass tatsächlich so Herausforderungen, die einem beim ersten Mal spielen, wirklich wahnsinnig schwer vorkommen, wo man sich denkt, boah, wie soll ich das schaffen? Das ist unmöglich, das Spiel ist zu schwer. Dass man die tatsächlich durch Üben und durch clevereres Deckbuilding wirklich trotzdem überwindet und das ist ja dann auch cool, muss man sagen. Also, dass einem das Spiel eben nicht an der Hand nimmt und sagt, ja, komm, ich helfe dir jetzt da drüber, sondern dass es wirklich sagt, du hast das Werkzeug, um das auch zu schaffen, dann mach mal. Ja, das ist eine Frage von wie man es halt mag. Also es mag nicht jeder Souls-Likes, es mag nicht jeder Deckbuilding-Games, es mag nicht jeder Roguelikes, ich weiß. Wer noch nie ein Roguelike gespielt hat, der wird wahrscheinlich daran eben die größten Einwände haben, weil das ist eben kein Spiel, das man einfach anfängt und man speichert sich halt so lange, bis man am Ende angelangt ist, dann sagt man, das war's. Sondern es ist wirklich, das Tolle ist dran, dass man sich selber abwechselnd machen kann. Und drum glaube ich, weil du gesagt hast, es ist dir ein bisschen monoton geworden. Man sagt ja so bei Kindern muss langweilig sein, damit sie was Kreatives anfangen zu machen. Ich glaube, das ist bei diesem Spiel tatsächlich auch so, weil das Interessante dran ist, man muss es ja nicht so spielen, wie man glaubt. Weil, da kommen wir jetzt mal zum Grundlegenden, das Spiel erlaubt dir halt, dass du verschiedene Partymitglieder mitnimmst, wie es halt in Rollenspielen so ist. Du bist halt am Anfang eine Klasse, eben ein Kämpfer oder ein Brawler oder ein Rogue oder ein Krieger oder ein Zauberer, eben die klassischen Archetypen. Und du kannst bei der ersten Taverne, nachdem du ein paar Missionen gespielt hast, eben jemanden zusätzlich anheuern. Und das Interessante dran ist, das hat den Vorteil, wenn du auf diesem Grid deine Figuren strategisch so anordnest, dass du halt quasi einen Gegner gemeinsam attackieren kannst, dann zählt eine Attacke auf den doppelt, weil der zweite Charakter, den du hast, dann automatisch attackiert, ohne dass du dafür eine Aktion brauchst. Das heißt, du kannst, wenn du eben klug dich positionierst, mit 2 Charakteren wirklich große Synergieeffekte nutzen. Aber, und das ist jetzt die Pointe, du musst dir überhaupt keinen zweiten und gar keinen dritten Charakter in dein Deck nehmen. Du kannst dir wirklich, es ist total legitim, einfach zu sagen, ich spiele jetzt das ganze Ding mit nur einem Charakter durch und es wird dadurch natürlich einerseits schwieriger, ich weiß nicht, ob du es schon versucht hast, ich habe es gemacht, aber gleichzeitig wird es auch einfacher, weil nämlich, da kommen wir zum Deckbuilding-Aspekt des Ganzen, beim Deckbuilding geht es ja darum, sein Deck, also seine Kartenhand, den Pool an Karten, die man auf die Hand bekommen kann, möglichst so effizient zu gestalten, dass du immer sinnvolle Karten in der Hand hast, mehr oder weniger. Dass du halt immer attackieren kannst. Es hat keinen Sinn, wenn du eine Karte drin hast, die beste ist, auf die du deine ganze Strategie gründest, weil wenn du die halt nie kriegst oder erst am Schluss der Runde, wenn die anderen Karten schon alle weg sind, dann hast du ja wenig Aktionsmöglichkeiten, sinnvolle. Der Punkt ist jetzt, wenn ich einen zweiten Charakter dazu nehme in meine Party, dann kommen die Charakterklassenkarten von dem auch mit in mein Deck. Das heißt, es wird sofort, wenn man will, das Deck verwässert eigentlich. Das heißt, ich habe schon nicht mehr die Möglichkeit, von vornherein zumindest, ich kann es hintunen, aber ich habe von vornherein nicht mehr die Möglichkeit, so effizient mit meiner Kartenhand zu spielen, wie das mit einem Charakter möglich ist. Man kann mit einem Charakter also spielen, hat immer eine effizientere Hand, hat keine Synergieeffekte oder, das geht auch, man kann sich einen zweiten Charakter derselben Spielerklasse reinholen. Ja. Dann bist du halt ein Team von zwei Brawlern, Bud Spencer, Terence Hill und hast wirklich ein Kartendeck, das tatsächlich irgendwie auf das ausgerichtet ist. Du kannst aber auch natürlich in die Breite gehen. Und es gibt wirklich eben viele Möglichkeiten, das zu spielen. Und das finde ich interessant, weil man wird eben, wie gesagt, nach einem Run, der verloren gegangen ist, damit belohnt, dass man eben Upgrades bekommt, dass man neue Karten bekommt. Das Spiel hat 300 Karten und ich glaube, davon sind mindestens 2/3 am Anfang noch überhaupt nicht in deinem Pool. Das heißt, mit denen kannst du nicht spielen. Und das Experimentieren damit, mit der Party-Zusammensetzung, mit den neuen Karten, mit den Synergieeffekten, die sich daraus ergeben, ich glaube, dieser Reiz, der wäre nicht da, wenn man speichern könnte und sagt, okay, ich spiele das Ding jetzt halt einfach von Anfang bis Ende durch und dann habe ich es durchgespielt und dann sage ich, ja, Knights and Tide Spaces war ein schönes Spiel, ich habe es durchgespielt.
Da gebe ich dir absolut recht. Und die Vielfalt ist dadurch halt auch wirklich extrem gegeben. Das ist schon sehr, sehr cool. Was du gerade beschrieben hast mit, hole ich mir den zweiten Kämpfer. Am Anfang denkt man ja, logisch hole ich mir den zweiten Kämpfer. Das ist ja naheliegend, gerade wegen dieser Doppelattacke. Aber das Deckverwässern ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ganz oft dann eben die Situation auftaucht, dann habe ich einen Zauberspruch, einen Eismagier-Spruch. Mein Magier ist aber gar nicht in Reichweite und mein Brawler bräuchte jetzt halt eigentlich eine Ausweichkarte. Ja? Das ist genau das, was du beschrieben hast. Und der zweite Aspekt ist, dass man sich das auch sehr gut überlegen muss, weil dein Hauptcharakter, klar, wenn der stirbt, ist das Game sowieso vorbei. Aber der zweite Charakter, den du anheuerst, das sind sozusagen Söldner, dafür musst du dein hart erarbeitetes Gold ausgeben. Und es kostet dann, keine Ahnung, der erste kostet, glaube ich, 75 Gold in der Taverne. Für das Geld könntest du aber genauso gut auch ein Karten-Upgrade kaufen, um zum Beispiel eine Blockkarte umsonst zu machen. Also du siehst dann immer, wenn ich jetzt da irgendwie 90 Gold investiere in diese Karte, dann kann ich die upgraden, ja, wie als würdest du so Aufkleber drauf machen. Das heißt, die Kosten reduzieren sich und ich mache noch mehr Block. Oder Special-Attacke, was ich vorhin beschrieben habe, den Schädel auf dem Waschbecken zertrümmern oder an der Wand zerschmettern, macht auf einmal nicht nur 8 Schaden, sondern 12. Also das ist tatsächlich ein Gegenwert, den man gut abwägen muss. Lohnt sich das, einen zweiten Kämpfer zu holen oder einen dritten sogar später, wie auch immer? Oder nutze ich das lieber, um meine Power zu stärken? Und das ist, finde ich, so schön gebalanced auch, weil eben beides einen Benefit hat. Ja? Und beides bringt aber eine unterschiedliche Spielweise mit. Ich denke aber trotzdem, dass mir das genauso Spaß machen würde, wenn ich jetzt in Chapter 2 anfangen könnte. Also das ist jetzt ja nicht zwingend notwendig, dass es deswegen roguelike ist. Aber so hat man natürlich immer wieder, okay, der Run war nix. Vorhin ist es mir gerade passiert, ich habe einen Magier gekauft für 75, ihn blöd an der Klippe positioniert. Kommt einer, tritt mich und schmeißt meinen 75 Gold-Magier von der Klippe, bevor er überhaupt nur irgendwas gemacht hat. Da habe ich auch gedacht, dann hätte ich mal lieber ein Karten-Upgrade gekauft, du Trottel. Also das, Und auch der Kampf selber ist natürlich super abwechslungsreich. Also ihr hört schon raus, man muss halt sehr, sehr, sehr gut auch überlegen, wo stelle ich mich hin. Der größte Spaß ist ja immer, die Leute, du siehst ja, wo die gleich eine Attacke machen. Ja. Also da erinnert es dann eben auch sehr an Into the Breach, über das wir sicherlich auch gleich nochmal reden werden, dass man sieht, dieser Brawler von den Gegnern, der führt jetzt gleich eine Schwertattacke aus. Okay, dann habe ich doch hier eine wunderbare Karte, da kann ich die Position tauschen mit einer gegnerischen Figur, so schachmäßig, ja, so eine Rochade. Dann tausche ich die aus, den anderen schubse ich noch einen Effekt nach links und dann sehe ich, der Boss macht so eine Viererattacke und berührt alle orthogonalen Felder an sich mit seiner Stampfattacke. Da bin ich jetzt ausgewichen und ich habe den anderen noch dahin geschoben. Und dann beende ich meine Runde und bomm, die zerlegen sich alle gegenseitig. Und dann kriege ich sogar noch eine Belohnung dafür, weil das Ziel des Levels, da gibt es dann so Bonusziele wie so Achievements, dass sich zwei Gegner gegenseitig umbringen. Zack. Und das ist die große, große Freude daran, wie du schon gesagt hast, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, zu taktieren, wirklich auf dem situativ zu gucken, welche Gegenstände, wo sind irgendwelche Grenzen, wo ich Leute rauskicken kann? Wie kann ich meine Karten effektiv nutzen? Wo positioniere ich mich, um den Attacken auszuweichen? Das ist wirklich eine große, große Freude.
Genau, und da kommen eben die Tight Spaces irgendwie ins Spiel, denn ich habe es ein bisschen nachgedacht, als du mir das eben nochmal beschrieben hast. Ich finde auch, das ist der große Reiz am Spiel, wirklich solche Kettenreaktionen in gewisser Weise auszulösen, wo halt irgendwie das eine genau ins andere greift und die Gegner hauen sich dann alle gegenseitig um. Das ist ein bisschen so wie in Jackie Chan-Filmen eigentlich auch. Und man sagt, okay, er ist in der Küche, dann haut der eine dem anderen ins Gesicht, weil man ihn eben gerade noch irgendwie vorgeschoben hat etc. Und das ist wirklich eben das Coole dran, weil, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Gegner sind recht abwechslungsreich. Das ist am Anfang noch nicht so, da sind es halt irgendwie so die typischen, ja, Wachen oder Soldaten etc. Aber die können dann alle trotzdem auch was anderes und da wird es dann nämlich wirklich knifflig, weil man könnte ja sagen, okay, ich habe jetzt ein recht gut getuntes und kleines Deck, sagen wir mal so, weil je kleiner, desto vorhersehbarer natürlich. Aber da komme ich dann eben zu Gegnern, die kann ich plötzlich nicht mehr schubsen, weil die sind massive, also die haben die Eigenschaft massiv und können nicht verschoben, geschubst oder irgendwohin gestupst werden. Das heißt, da fällt schon mal ein großer Teil meiner ganzen Taktik flach. Dann gibt es welche, die bewegen sich mit jedem einzelnen meiner Züge mit. Das heißt, normalerweise ist ja so, zuerst komme ich dann dran, dann kommt der Gegner dran. Es gibt einzelne Gegnergruppen, die tatsächlich jedes Mal, wenn ich eine Karte ausspiele, auch einen Zug machen. Mhm. Dann gibt es welche, die attackieren eben rundum, wie du schon gesagt hast. Dann gibt es welche, die attackieren mich automatisch, wenn ich mich auf sie zubewege. Das heißt, man muss hier wirklich die ganze Zeit überlegen, was man genau wo macht, welche Auswirkungen jede einzelne eine Aktion hat. Und dann gibt es natürlich noch das, was eben auch cool ist in dieser Art von Spiel, nämlich Oberbosse. Das sind spezielle Kämpfe, in denen wirklich wieder ganz andere Techniken irgendwie gefragt sind. Und da wird das Spiel dann so ein bisschen puzzleartig und das finde ich auch recht interessant. Du hast vorher schon gesagt, Abwechslungsreichtum ist wirklich sehr groß geschrieben und insofern ich finde ja nicht, dass es ein bisschen monoton wird, wie du gesagt hast. Und je mehr ich jetzt drüber rede, ist.
Ja. Ich meinte mit monoton im Vorgespräch, dass man immer wieder von vorne anfangen
das
muss.
Stimmt,
aber nicht das Kampfsystem selber und die Gegnervielfalt und die Kartenvielfalt, die ist alles andere als monoton. Das
Nein,
macht
aber
mir
auch
sehr viel Freude.
Hast du recht, natürlich.
Trotzdem hat es einen monotonen Charakter, immer wieder von vorne anfangen zu müssen.
Das stimmt.
Weil die Anfangskämpfe halt doch immer gleich sind, bevor dann diese spannenden Bosse und Geschichten kommen. Aber nach ein paar Runden merkt man auch, okay, durch diese Anfangsphase ist man ja dann auch in 6-7 Minuten durch.
Genau.
Also diese Anfangskämpfe, wenn man dann ein bisschen Übung hat, die dauern ja selten länger als 3-5 Züge.
Vielleicht sind die ja sogar sinnvoll, um eben die neuen Karten, die man möglicherweise in sein Deck gemischt hat, auszuprobieren, weil das geht natürlich nämlich auch. Man kann sich eben am Anfang einfach für einen Archetypen entscheiden, aber du kannst dir auch dein Deck von Anfang an mit den Karten, die du hast, zusammenstellen. Das finde ich auch recht interessant. Das habe ich noch recht wenig gemacht, weil das finde ich ist auch ein Vorteil eben von sowohl Fights in Tide Spaces als auch Knights in Tide Spaces. Du kannst das Spiel mehr oder weniger so casual spielen, wie du magst. Wir haben schon vom Schwierigkeitsgrad gesprochen, aber es geht natürlich auch, du kannst es auch komplexer dadurch machen, dass du eben dein Deck selber zusammendraftest. Das heißt, du kannst irgendwie von vornherein sagen, okay, ich probiere jetzt hier genau dieses Deck aus und versuche diese Synergieeffekte hier mal auszutesten, weil ich hau mir das alles sofort hinein. Bei Roguelikes ist es halt immer so, natürlich, da gibt es den Zufallseffekt einfach, den gibt es ja sowieso, weil ich ziehe ja jedes Mal Karten, das allein ist schon Zufall. Aber natürlich, wie ist jetzt genau die Abfolge von Kämpfen, die ich hier habe? Welche Gegner treffe ich jetzt irgendwie in den ersten 3 Runden, wo ich vielleicht das und das noch nicht habe? Wie kann ich meine Karten noch upgraden? Kann ich es mir leisten? Etc. Manchmal muss man dazu sagen, es gibt immer wieder das Pech, dass man halt eine Zusatzaufgabe in einem Level in seiner Kampfrunde hat, wie zum Beispiel alle Gegenstände, die herumliegen, aufzuheben. Das sind so Schatztruhen zum Beispiel. Und ich ziehe halt keine Bewegungskarten am Anfang, die mich in die Nähe dieser Schatztruhe bringen. Und dann ist halt die 3 Runden verstrichen, innerhalb derer ich sie aufsammeln muss und dann kann ich es halt nicht. Das heißt, es gibt ein gewisses Glücks- bzw. Pech-Element in dem Ganzen. Aber grundsätzlich ist es doch schon so. Ich glaube, vielleicht ist das der Reiz von Deckbuilding-Games, dass man halt die Wahrscheinlichkeiten einfach manipuliert. Dass man halt irgendwie sein Glück und sein Pech so hinmodelt, dass man halt eher gewinnen kann, wenn man clever ist und wenn man es macht und natürlich auch mit Pech ein bisschen leichter zurechtkommt, weil man halt im Grunde doch irgendwie einfach Risikomanagement betreibt. Ja, ein Spiel für Risikomanager in gewisser Weise.
Absolut, absolut.
Alle abgeschreckt jetzt, oder?
Wir haben noch gar nicht über den Grafikstil gesprochen, den finde ich auch sehr besonders, weil er sich auch sehr vom ersten Teil nochmal unterscheidet, vom Vorgänger. Da hatten wir ja schon diese John Wick-Anleihen, das sieht sehr aus wie Superhot, können wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Ich finde es sehr, sehr cool, dass Knights in Tide Spaces, als ich erst gehört habe, die Fortsetzung wird Fantasy, dachte ich erst so, High Fantasy, nichts Besonderes, aber als ich dann gesehen habe, wie dieses Spiel in Bewegung aussieht, das ist schon sehr, sehr cool. Also es hat dadurch noch mehr Brettspielästhetik, weil die Charaktere sind alle einfarbig. Also die sind zweifarbig, besser gesagt. Die sehen aus wie Konzeptzeichnungen, die mit einem Tuschestift gemalt und gezeichnet wurden. Also du hast quasi wie bei einem Brettspiel so unbemalte Miniaturen, kann man eigentlich fast schon so sagen. Und damit du sie halt besser unterscheiden kannst, sind deine Figuren halt mit einem grünen Filzstift sozusagen auf weißem Papier gemalt. Die Gegner sind dann rot und stärkere Gegner oder Special-Gegner sind dann lila und so. Aber es hat dadurch wirklich so, ja, so Rollenspiel-Ästhetik und auch das Ganze drumherum. Das Spielfeld selber ist dann sehr detailliert, aber hat auch diesen gezeichneten Konzeptart, handgemalten Effekt. Aber da, wo es dann aufhört, da fadet es dann manchmal auch so aus. Also du hast dann irgendwie teilweise so nur so Andeutungen, sodass du dich wirklich halt auch auf das eigentliche Spielfeld konzentrieren kannst. Die Karten sind auch alle handgezeichnet. Die sehen aus wie bei so einem klassischen Brettspiel. Und ich finde, es hat einen sehr, sehr coolen Stil. Trotzdem ist es aber komplett animiert. Also du hast nicht statische Figuren, die wirklich es gibt ja manchmal auch, es gab neulich so ein Turtle-Spiel, wo die Figuren wirklich auch auf so Bases stehen, wie sie bei einem Brettspiel sind, sondern die sind wirklich voll animiert. Alles hat Effekte. Wenn der Zauberer dann was macht, dann schwingt er seinen Zauberstab und dann kommen irgendwie noch Eisblitze. Die Kampfanimation selber, wenn der, so ein Judo-Wurf nimmt den Arm, wirft ihn über seine Schulter, der kracht zu Boden, es blutet, es spritzt. Du siehst natürlich auch Pfeile und Armor und alles Mögliche, aber trotzdem ist alles immer gut lesbar. Also ich finde, das ist wirklich ein super gut gemachtes UI. Also du siehst, wer attackiert wo, das sind irgendwie Pfeile. Du siehst, wenn du mit dem Mouse-Over gehst, wie viel Damage mache ich bei dem, wie viel Schaden hat der noch. Das Einzige, was ich mehr dauerhaft sehen würde, dass ich halt sehe, wie viel Lebensenergie hat er noch, ohne mit dem Rollover drüber zu gehen.
Ja, ich habe ein bisschen gequietscht jetzt, du hast es gehört. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich es wirklich als gutes User-Interface bezeichnen würde. Es macht alles, was es soll. Ich kenne es vom ersten Teil, es ist ähnlich. Es ist teilweise, finde ich, trotzdem ein bisschen sehr, sehr voll. Es ist sehr, sehr klattert manchmal. Und vor allem, man muss sich schon einlesen. Wenn man jetzt sagt, ein gutes User-Interface ist eines, das auf einen Blick irgendwie die Infos ausspuckt, dann ist das kein gutes User-Interface. Aber natürlich, du hast recht, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dann kann man schnell alles rausfinden. Aber man braucht natürlich, man braucht den Mouse-Over.
Du musst die Grundregeln natürlich kennen, das ist ja klar. Du musst schon wissen, was bedeuten diese Icons und so.
Ja. Genau, man braucht den Mouse-Over, um halt zu sehen, was macht dieser Gegner jetzt konkret, um überhaupt lesen zu können, welchen Angriff wird er jetzt nächste Runde machen. Das kann man, das ist natürlich komplex alles. Das ist vielleicht schwierig auch, das tatsächlich auf einen Blick darzustellen. Ja, Into the Breach, von dem wir schon gesprochen haben, hat das besser gemacht, aber das macht natürlich auch andere Dinge. Ist ein bisschen weniger komplex in gewisser Weise. Aber ja, vielleicht kommen wir sogar ein bisschen zur Verwandtschaft und zur Nachbarschaft, wenn wir jetzt über das Spiel schon gesprochen haben. Ich möchte noch eines sagen. Ich finde auch, die Musik ist hervorragend gelungen. Ja. Das ist wirklich ein toller Soundtrack. Der ist so ein bisschen so, nicht so das typische Fantasy-Gedudel, sondern hat so ein bisschen so elektronische Anklänge auch. Gefällt mir sehr.
Ein bisschen rockig auch und so. Genau. Ja. Hat einen guten Drive. Also generell unterstützt die Musikuntermalung auch diesen tollen Flow, den das Spiel hat.
Genau,
also rundenbasierte Spiele sind oft sehr langsam und ich finde, Tides and Tide Spaces hat einen richtig guten Flow. Also diese Runden sind schnell, man kommt schnell von einem Kampf in den nächsten, da ist nicht viel Zeug dazwischen. Also es gibt diese kurzen Dialog, die alle so textbasiert sind. Da klickt man sich am Anfang ja dann schon relativ schnell durch, weil man dann nur noch guckt, welche Belohnung gibt's, weil man die Story dann ja schon kennt. Und das hat einen sehr, sehr fluffigen Spielablauf. Also die Runden dauern nicht ewig. Du musst, wenn du die Runde beendest, nicht wie bei Civilization irgendwie mal eine Minute warten, bis irgendwelche Gegner was gerödelt haben, sondern das macht klack, 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 klack und du bist wieder dran. Ich habe es am PC gespielt. Das kostet rund 20 Euro. Und lässt sich aber auch wunderbar mit dem Controller spielen. Also ich weiß nicht, ob du es mit Maus und Tastatur hauptsächlich gespielt hast oder hauptsächlich mit der Maus.
Ich habe es jetzt am Monitor gespielt, genau, aber es ist auch Steam Deck spielbar, sehr gut.
Es ist sehr, sehr gut auf die Controller-Steuerung ausgelegt, ja.
Das stimmt. Es ist ein tolles Spiel, würde ich mal sagen. Das Coole dran ist für mich auch eben, dass es so viel anbietet eigentlich. Weil ich habe jetzt wirklich beim drüber reden nochmal ich habe wieder Lust direkt drauf bekommen. Und der Grund ist dafür, wie du gerade gesagt hast, wenn man sich das jetzt anhört, was wir hier so gesprochen haben drüber, dann könnte man ja irgendwie den Eindruck bekommen, das Ganze wäre jetzt wirklich so ein Getüftel, ein langwieriges, man muss Karten auswählen etc. Aber das ist es eben nicht, es ist eben der Flow, wie du gesagt hast. Es ist wirklich, es spielt sich schnell, es spielt sich rasant. Nachdem ein Kampf vorbei ist, kann man ihn sich im Replay ansehen. Das heißt, dann ist halt das ganze User-Interface weg und man sieht halt nur die einzelnen Züge nacheinander. Das ergibt so ein bisschen schon einen kleinen Actionfilm auch, muss man sagen. Und das, das ist vielleicht so, das ist schon das Coole dran, dass man halt irgendwie hier ein wirklich, ja, doch recht komplexes Strategiespiel eigentlich auch hat, ein Rundentaktikspiel, bei dem es wirklich aufs Köpfchen ankommt, das sich aber manchmal ein bisschen wie ein Actionspiel anfühlt, weil es schnell spielbar ist, weil man halt irgendwie wirklich, weil die Animationen das Ganze auch sehr lebendig machen. Ja, das macht es recht toll. Und ich glaube, die drei Spiele, die wir jetzt mitgenommen haben, als Plus, als Nachbarschaft zu eben Knights in Tight Spaces, die machen ein bisschen etwas Ähnliches. Ich glaube, das ist vielleicht auch das, deswegen mag ich es auch so gern, diese Art von Rundentaktik. Und das ist wahrscheinlich auch das, was den großen Genre-Urvater, nämlich so XCOM, irgendwie so spannend macht, dass es zwar Taktik- und Strategiespiele sind, aber die sich trotzdem ein bisschen nach Action anfühlen. Oder geht es nur mir so?
Nee, definitiv.
Ja, okay. Gut. Hin und wieder muss man seine eigenen Überzeugungen hinterfragen und mal abklären, ob das die anderen auch so sehen. Ja, schauen wir vielleicht kurz einmal wirklich zu Fights in Tight Spaces, nämlich der Vorgänger. Und ich schicke gleich voraus, der ist immer noch ein großartiges Spiel. Also ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob jemand, der uns jetzt hier zuhört, der sagt, okay, ich kenne das gar nicht, ich möchte das unbedingt, ob ich nicht sogar trotzdem dann immer noch empfehlen würde, Fights in Tight Spaces als erstes Spiel zu spielen. Du hast es schon erwähnt.
Vor allem, wenn man kein Fantasy-Fan ist. Dann
genau,
ist
ja, dann auf jeden Fall. Genau, ja. Es hat eben wirklich den Unterschied als auf den ersten Blick im Stil. Das ist natürlich, es ist eben, wie du gesagt hast, super hot. Das heißt, es hat so Silhouetten. Und es hat etwas, was ich sehr schätze, aber wirklich sehr selten vorgesetzt bekomme, nämlich es hat als Setting diesen Geheimagenten, dieses Geheimagenten-Flair. Man ist eben so ein Agent von irgendeiner Agentur und man tritt hier so gegen böse Rocker, gegen Ninjas und gegen andere irgendwie Geheimagenten an. Finde ich originell. Warum gibt es das so selten? Ja. Keine Ahnung. Ja. Ist komisch. Fantasy 100 Mal, ja. Bisschen schade eben, würde ich fast sagen, Knights in Tight Spaces ist, was das betrifft, ein bisschen weniger originell. Fights in Tight Spaces hat außerdem den Vorteil, man muss sich hier von vornherein immer nur auf die eine Figur konzentrieren. Man hat halt seinen Agenten und den steuert man dann durch die Gegend. Und es gibt, wie gesagt, eben den Vorteil, dass eben die Kampagne nicht von vorn bis hinten durchgespielt werden muss. Du hast es ja nicht gespielt, oder? Wieso eigentlich nicht? Warum ist dieses Spiel dir entgangen?
Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe es damals angefragt und dann kam es nicht. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Es ist ja gar nicht so, dass es mehr am Geld liegt. Aber wenn ich fünf, sechs aktuelle Review-Codes zu irgendwelchen Spielen habe und ein Spiel kommt nicht, wenn ich mir das dann kaufe, dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht spielen, weil ich die Zeit dazu nicht habe, weil ich halt für den Podcast und für Tests und für IGN und so dann die Spiele spielen muss, zu denen ich ja auch Review-Codes gekriegt habe. Also das ist dann immer so ein bisschen das Dilemma, wenn die Codes nicht kommen, dass ich dann eigentlich gar nicht die Zeit habe. Wann soll ich das denn spielen? So, wenn ich da kein Content quasi draus machen kann. Das ist, glaube ich, wirklich der einzige Grund. Und es kam damals nicht an. Und deswegen habe ich nie gespielt, aber ich hatte immer Bock drauf. Ja. Deswegen umso happier, dass jetzt der Nachfolger kam.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, es ist also eigentlich eine eingedampftere Variante davon. Man könnte es ist eigentlich ein bisschen unlogisch. Man würde es eigentlich fast für sinnvoller halten oder für nachvollziehbarer, wenn jetzt Knights in Tight Spaces das erste Spiel wäre und Fights in Tight Spaces so eine Art Spin-off davon. So könnte man es vielleicht irgendwie besser sich zusammendenken. Es ist halt nicht so. Das Interessante daran ist, es geht eben hier um Nahkampf die meiste Zeit, sprich um Faustkämpfe eigentlich konkret. Das ist ja bei Knights in Tight Spaces anders. Da wird halt mit dem gesamten Fantasy-Waffen-Arsenal irgendwie herumhantiert. Übrigens, bei Knights in Tight Spaces haben wir noch gar nicht erwähnt, man kann hier auch natürlich Ausrüstungsgegenstände kaufen. Das heißt, man hat irgendwie so diesen Fantasy-Rollenspiel-Aspekt noch dazu, dass man halt irgendwie in der Schmiede sich entweder eine Waffe kauft und die wirkt sich dann, die Waffen und die Ausrüstungsgegenstände, die wirken sich direkt auf die Stats beziehungsweise auf die Angriffswerte aus, die man auch hat. Mhm. Zum Beispiel, wenn man sich eine Rüstung kauft, hat man von Anfang an in jeder Runde 5 Block irgendwie automatisch. Das heißt, es wird dann erst nach 5 Schadenspunkten überhaupt Schaden von der Lebensenergie abgezogen. Das gibt es in Fights in Tight Spaces auch alles nicht, aber es gibt ein DLC dazu, das nachgereicht wurde und in dem es später dann doch noch um Schusswaffen auch gegangen ist. Das war irgendwie wahrscheinlich so etwas, was irgendwie die Community eingefordert hat, gesagt, okay, wir haben jetzt hier Geheimagentengeschichte. Wo sind die Knarren? Die Gegner hatten die ganze Zeit Knarren.
Wollte ich gerade sagen, die Gegner haben die ja. Aber
genau, das ist die Gegner haben eben Fernwaffen und das ergibt eigentlich trotzdem auch in Fights in Tight Spaces manchmal wirklich extrem spannende Situationen, wenn man sich halt irgendwie hier so einer Gruppe von, der zweite oder dritte Teil spielt so in einem Hochsicherheitsgefängnis, wenn man sich hier so Gefängniswaffen Wachen gegenüber sieht und die kommen alle mit den Schrotflinten an und eben nur durch geschicktes Manövrieren und eben Gegner wegschubsen oder irgendwie in deren Rücken sich schlängeln. Aber wenn man da rauskommt, da fühlt man sich wirklich so wie eine Mischung aus John Wick und eben Jackie Chan. Das finde ich wirklich ganz großartig. Und da finde ich immer noch eigentlich von der gesamten, vom Feeling her, wie fluide die Kämpfe sind und wie man sich halt so als einzelner, ja, total in der Minderzahl befindlicher Agent hier tut, da finde ich Fights and Tight Spaces immer noch einen Tick spannender und besser als Knights and Tight Spaces eben. Man muss abwägen gegeneinander. Bei Knights and Tight Spaces, ich bin ja eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich bin ja momentan eher sogar gewillt, wirklich das zu versuchen, mit einem einzelnen Charakter durchzuspielen, um eben das Deck ein bisschen zu perfektionieren. Aber
willst du etwa sagen, Fights and Tight Spaces ist tighter?
Tight fights in tight spaces, even tighter fights in tighter spaces. Irgendwann steht man sich nochmal gegenüber und haut sich aufs Maul gegenseitig.
Also ich finde, was ich gesehen habe vom ersten Teil, finde ich ihn auch ein bisschen eleganter, weil er halt noch ein Ticken reduzierter ist.
Das meine ich, ja.
Auf die Kernmechanik und das halt auch so super gut zu diesem Thema passt, also dieses Geheimagent und unterm Tisch durchrutschen und den zu entwaffnen und so weiter. Da bräuchte ich die Waffen auch gar nicht. Wie gesagt, im DLC hast du ja gesagt, ist der dann drin, aber geht ja auch ohne. Wo unterscheiden die sich denn noch? Also diese Zwischenkapitel mit der kurzen Geschichte, die gibt's dann gar nicht? Da geht's wirklich von Kampf zu Kampf zu Kampf oder sind da auch
mehr
kurze
oder weniger
thematische Einordnungen?
Es gibt so Events, die gibt's ja in Knights and Tight Spaces auch. Das heißt, man bekommt da irgendwie so die Wahl, das ist mit so ein bisschen Flavortext versehen. Ja, man begegnet einem anderen Agenten, sagt, okay, folge mir, dann wirst du Informationen bekommen und du kannst dem vertrauen oder auch nicht, entscheidest du dich eben und dann passiert irgendwas. Aber es gibt halt keine Geschichte, keine tatsächliche Kampagne in dem Sinn, dass man halt hier wirklich eben mit diesen Dialogen etc. konfrontiert ist. Das ist alles wirklich sehr eingedampft. Das ist mal ein großer Unterschied. Und das nächste ist natürlich, dass das Ding viel kürzer ist. Muss man auch sagen, Knights and Tight Spaces ist wirklich umfangreich. Also mir kommt das Ganze halt wirklich wie, das erinnert, ich habe in meiner Rezension für FM4 gesagt, das ist wirklich ein großes Rollenspiel in gewisser Weise, das eingedampft ist halt auf seine Essenz. Fights and Tight Spaces ist so ein 90-minütiger Actionkracher. Also dauert natürlich länger als 90 Minuten, aber so vom Gefühl her.
Um einen Run so komplett durchzuspielen, ist man...
Ja, um so. 2 Stunden circa ungefähr. Eineinhalb bis 2 Stunden ungefähr. Und das Coole ist dann tatsächlich, eben es gibt eben diese drei Kapitel und man muss sich schon darauf vorbereiten auch. Eben man weiß dann natürlich, wie die Oberbosse etc. sind. Das heißt, es ist schon eine gewisse Herausforderung, auch da hinzuarbeiten, eben auf die Spezialfähigkeiten der Gegner. Das ist in Knights and Tight Spaces auch so, nur da ist eben alles so viel umfangreicher. Da hat man wirklich eine viel größere Anzahl an Gegnern und auch an Monstern, gegen die man wirklich mit normalen Taktiken nicht weiterkommt. Ich würde sagen, Knights and Tight Spaces ist viel epischer und Fights and Tight Spaces ist, wie du gesagt hast, viel, viel tighter eigentlich, das Ganze. Und ja, wenn man nur kurz Zeit hat und sich das Genre ansehen will, finde ich, ist der Vorgänger immer noch eine absolut sichere Bank. Ist 2021 erschienen, war wie gesagt im Early Access und die beiden Spiele kosten eigentlich dasselbe, muss man sagen. Das heißt, die kosten beide so 20 Euro. Ja, ich spiele zuerst das eine, dann das andere, würde ich sagen. Und mir fällt halt auf, es gibt eigentlich in diesem speziellen Subgenre eben von Deckbuilding und Roguelike, es gibt gar nicht so viele Spiele, die diese Idee tatsächlich gehabt haben. Du hast Gloomhaven vorher erwähnt, das ist ja irgendwie eigentlich vom Brettspiel dann zum Computerspiel geworden. Mich wundert einerseits, dass es nicht mehr Tactical Roguelike Deckbuilding Games gibt, so können sagen wir 3 Spezialbegriffe für dieses Genre. Einerseits, dass es wenige Videospiele gibt, die das machen, und andererseits, und da wollte ich dich sowieso fragen, es gibt eigentlich kaum, außer Gloomhaven, kaum physische Brettspiele, die das mischen, oder? So tatsächlich die Bewegung, die taktische auf einem Grid und Kartenelemente, gibt's da mehr Spiele, die das so irgendwie machen, oder? Ich kenn's nicht.
Also ich bin in diesem Subgenre mit den Dungeon Crawlern, die sind halt oft eben dann große Kickstarter-Kampagnen oder eben halt nicht so sehr jetzt auf dem deutschen Markt. Seit ich in der Jury bin für Spiel des Jahres, spiele ich weniger in dem Bereich. Deswegen bin ich jetzt nicht hundertprozentig auf dem aktuellen Stand, ob es da mehr in diesem Bereich gibt, jetzt im englischsprachigen Bereich, weil ich da eben weniger spiele. Aber klar, Gloomhaven hat ein anderes Kartenprinzip, da hat man schon auch Deckbuilding, aber in einer anderen Form. Das ist, denke ich, der bekannteste Vertreter, auch übrigens sehr empfehlenswert, die Steam-Version.
Ja, absolut.
Die wirklich 1:1 Gloomhaven ist. Da kommt jetzt auch demnächst Frosthaven, also der zweite Teil. Aber das ist schon nochmal komplexer. Das ist jetzt kein klassisches Deckbuilding-Game. Ansonsten müsste ich mal überlegen. Also es gibt halt sehr viele Deckbuilding-Spiele, aber wo sich's wirklich dann auch mit Taktik auf dem Feld bewegt, müsste ich nochmal nach recherchieren. Ihr könntet das auch nochmal bei unserem Discord vielleicht ergänzen. Da haben wir ja auch einen Brettspielkanal. Wenn euch da was einfällt, gerne ran an uns.
Weil mir erscheint es ja eigentlich recht toll, dass das in dieser Eleganz möglich ist. Und ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob sich das wirklich in physisches Brett- oder Kartenspiel so umsetzen lässt. Weil zum Beispiel, natürlich, man kann ja nicht einfach aus der Hand irgendwas ziehen, weil ich glaube, das Spiel eine der Schwierigkeitsmodifikatoren im Spiel, in beiden Fights und in Knights and Tide Spaces, ist ja, dass man quasi beim einfachsten Schwierigkeitsgrad, da garantiert dir das Spiel ja, dass du zwei Bewegungskarten jede Runde hast.
Ja, das ist halt schwierig sonst.
Das ist halt schwierig, genau, weil wenn du das wirklich in einem physischen Spiel machst, es gibt ja natürlich gar keine Garantie, da spielst du quasi immer auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, wo es halt manchmal auch am Anfang der Runde heißt, ja, Pech gehabt, du kannst dich gar nicht bewegen, viel Spaß beim Sterben. Das ist halt irgendwie, da habe ich mir gedacht, dass das vielleicht eine der Hürden ist, weil so einfach ist es dann ja doch nicht, das wirklich mit richtigen Karten nachzumachen, wenn es eben um so Feintuning etc. geht. Ja, also Fights and Tide Spaces, großartiges Spiel. Ich habe noch eins mitgebracht, das ich in die Nachbarschaft geben möchte. Und ich glaube, das kennst du gar nicht. Das ist Alina of the Arena.
Ein Begriff? Das habe ich noch nicht gekannt, bevor du es mir nicht gesagt hast.
Ja, ich sag dir ja nichts. Ja, so ist das.
Bin ich gespannt, ja.
Das, was mich wirklich beim Nachsehen jetzt überrascht hat, ist, dass Alina of the Arena, das ist erschienen 2022, also nach Fights and Tide Spaces. Und es ist ein Spiel eines taiwanesischen Entwicklers namens Phoenix Games. Ja, kennt man nicht so unbedingt, zumindest ich kannte ihn vorher nicht. Und das wirklich Faszinierende dran für mich war jetzt, als ich mir angesehen habe, wie jetzt so die Steam-Rezensionszahl irgendwie da ausfällt bei beiden. Und ich weiß schon, das ist jetzt irgendwie nicht unbedingt die allerverlässlichste Quelle, aber so ein kleiner Gradmesser vielleicht. Fights and Tide Spaces ist damals, glaube ich, recht gut rezensiert worden, hat so einen gewissen Namen und hat eben so 2778 positive Rezensionen auf Steam. Alina of the Arena, das wirklich außer mir, glaube ich, sonst gar niemand kennt. Ich sah nirgends irgendwo eine Rezension davon. Das ist wie ein Stein ins Wasser gefallen und verschwunden. Das hat 3323 sehr positive Rezensionen auf Steam. Das heißt, das ist offensichtlich irgendwie, ja, hat zumindest auf Steam ein größeres Publikum, zumindest welches das Rezensionen schreibt, gefunden als das andere.
Also ich habe es auch bei einigen YouTubern, also bei Henno zum Beispiel, ja, bei Hand of Blood, der hat es auch gespielt. Das war Indie Game Award Finalist 2022.
Ah, doch, okay,
also so dann nehme ich alles. Ein bisschen zurück. Aufsehen hat es dann doch bekommen.
Ja. Alles klar. Ist auf jeden Fall ein bisschen weniger prominent, für mich zumindest irgendwie schon mal deshalb gewesen, weil es halt vom Artstyle natürlich viel, sage ich mal, herkömmlicher aussieht, als jetzt irgendwie das doch recht expressive von Fights and Tide Spaces mit dem vielen Weiß und Schwarz und Komplementärfarben etc. Ich beschreibe es vielleicht kurz. Es ist ebenfalls ein Roguelike Taktikspiel und man steuert darin eine einzelne Gladiatorin im würde man sagen, so Pixel-Anime-Style, so ein bisschen wie die frühen flachen Final Fantasy ungefähr.
Ja, ja, genau. Sehr weit entfernt, aber
16-Bit,
ja.
16-Bit, ja, okay, na gut. Lass mich!
Nein, auf jeden Fall Pixel, ja.
Genau, und man kämpft sich eben hier wirklich ohne jede Story von einem Arena-Kampf zum nächsten. Das heißt, man hat irgendwie drei verschiedene Arenen. Zum ersten eine, in der man halt mit so mit einfacheren Gegnern noch, bis man halt am Schluss irgendwie so in der königlichen oder in der kaiserlichen Arena alles aus Marmor irgendwie gegen die Oberbosse noch kämpft. Und es ist hier ähnlich, ich würde mal sagen, es ist die Kartenmetapher ein bisschen weniger, weil die Attacken, die man bekommt, die werden hier halt nicht so in Form eben von Karten, wie es halt tatsächlich in Knights und Fights and Tide Spaces ist. Man hat hier irgendwie unten die Kartenhand. Bei Alina of the Arena ist es prinzipiell gleich von der Anwendung her. Man hat ein Deck, man hat eben eine Hand, die man jede Runde bekommt, aber das sind halt so Icons eigentlich oder so Chips, Kartenchips, die man nach unten legt. Und ansonsten funktioniert es eigentlich ähnlich wie bei Knights und Fights in Tide Spaces. Nur
jetzt, ja, wo du es gerade sagst, jetzt fällt es mir ein. Kennst du Scrolls noch?
Ja, irgendwo läutet es ganz, ganz entfernt. Das war doch ein Mojang-Spiel.
Genau, das hat Mojang nämlich gemacht. Ja. Und das, ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwas habe ich doch schon mal gespielt, weil du mich doch gefragt hast, warum gibt es da so wenig? Ich glaube, das war doch eigentlich auch, ging auch in die Richtung.
Das habe ich, glaube ich, nur einmal angesehen, möglicherweise. Muss man nachsehen, ja. Das ist eins der Projekte, die Markus Persson Notch gestartet hat, nachdem es irgendwie sich abgezeichnet hat, dass er wahnsinnig, wahnsinnig reich wird mit Minecraft, oder? Aber das ist nie recht richtig groß was draus geworden. Vielleicht war er
das ist nicht groß geworden, aber es war, weil du jetzt gerade das Alina erzählt hast, das hat mich sehr stark daran erinnert, weil man eben auch in so Arenenkämpfen ist und unten diese Karten hat, ja.
Kann mich nicht mehr erinnern, müssen wir nachrecherchieren. Ja, das sagen wir euch nächstes Mal nach. Es ist eben ähnlich wie bei Slay the Spire, wie auch bei Knights in Tight Spaces und Fights in Tight Spaces, dass man tatsächlich, sagen wir einfach Tight Spaces ab jetzt, um den Atem zu sparen, dass man sich eben hier nicht durch eine Map, sondern eben durch einen Stapel an Chips bis zum Oberboss durcharbeitet. Das heißt, man hat in jeder Arena 5 Kämpfe zu besiegen, dann damit macht man sich den Weg frei quasi zum Oberbosskampf und man hat ja auch so wie in den anderen Genres, wie in den anderen Spielen des Genres eben die Möglichkeit, sich zu heilen, inzwischen Waffen zu kaufen etc. Und der Kern des Spiels sind aber natürlich diese Rundentaktikkämpfe. Und das Coole dran, ich finde, das ist eigentlich, dass es ein bisschen puristischer ist als in den Tight Spaces Spielen, in dem Sinn, dass hier wirklich Damage dealen und ausweichen und eben wirklich die Attacken des Gegners zu antizipieren, das ist alles ein bisschen unmittelbarer als in den anderen Spielen. Es ist ein bisschen eine Frage von Feeling. Ich habe gestern noch mal 2 Stündchen reingespielt. Kommt auch daher, weil den Waffen größere Bedeutung zukommt. Man hat eine linke und eine rechte Hand, beziehungsweise man hat halt auch zweihändige Waffen und die sind farbkodiert. Das heißt, links ist rot, rechts ist blau und die Karten, die man unten hat, also seine Chips, die sind ebenfalls farbkodiert. Das heißt, die Attacken, die man hier macht, die kommen entweder mit der einen oder mit der anderen Hand an und da gibt es dann zusätzliche Effekte, die das hat. Und es ist jetzt eigentlich so, wie gestern auch wieder gedacht, beim nochmal anspielen, das hat eben dasselbe Kernelement wie eben die Tight Spaces Spiele. Das ist ein Spiel, dessen Komplexität in gewisser Weise optional ist. Das heißt, du kannst das alles ignorieren und kannst sagen, okay, das brauche ich alles nicht, ich mache das anders. Oder du kannst es eben mit reinnehmen und deine Strategie darauf aufbauen, dass du halt links oder rechts zuschlägst. Ansonsten ist alles recht ähnlich wie bei den Tight Spaces Spielen. Aber es ist eben, ich finde, dieses Gefühl der Tightness, das hat das Ganze wirklich hervorragend. Und es ist auch so, du wirst auch vom Spiel dafür belohnt, dass du maximal effizient und auch irgendwie ein bisschen spektakulär spielst, denn das ist eben ein Zuschauersport in dem Spiel. Das heißt, du hast rundum immer in der Arena eben die Zuseher und je schneller du den Kampf erledigst und wenn du spektakuläre Aktionen lieferst, wie in einer Runde 2 oder 3 Gegner auszuschalten, dann jubelt das Publikum und bewirft dich mit Gold und dieses Gold kannst du eben dann nachher in den Shops irgendwie wieder in Ausrüstung oder Upgrades umsetzen.
Cool. Also mich macht's inhaltlich an, aber grafisch finde ich es furchtbar langweilig.
Ja, da hast du recht. Ja, es ist, wie gesagt, vor allem im Vergleich zu eben den Tight Spaces Spielen, es ist natürlich wirklich sehr, sehr herkömmlich. Aber wie gesagt, die inneren Werte, die sind tatsächlich nicht zu verachten, dieses Spiels. Und ich habe es tatsächlich auch auf dem Steam Deck recht viel gespielt. Es funktioniert also wirklich so als Nebenbeispiel hervorragend. Das würde ich vielleicht sogar auch als Vorteil gegenüber den Tight Spaces Spielen, vor allem gegenüber Knights irgendwie hier sagen. Das ist halt wirklich ein Spiel für zwischendurch. Das kann man schnell spielen. Man hat einen Run, entweder man stirbt oder man schafft den Run in einer Stunde. Das heißt, es ist eine Abfolge von insgesamt 15 Kämpfen. Wenn man effizient ist, beziehungsweise Glück hat oder es halt gut kann, dann hat man halt wirklich tatsächlich in einer Stunde diese 15 Kämpfe absolviert. Hier geht's auch wieder um die Obermonster inzwischen. Das heißt, alle 5 Runden, also es gibt eben 3 Oberbosse, die man bekämpft und die werden aus einem Pool ausgewählt. Das sind auch nicht immer dieselben. Ein bisschen besser als in den Tight Spaces Spielen, da begegnet man doch eher wieder denselben Obergegnern mit denselben, die man halt mit denselben Strategien bekämpft. Hier ist es so, dass man halt nicht genau weiß, welchen der 3 oder 4 möglichen Oberbosse man am Schluss der ersten Arena irgendwie tatsächlich bekommt. Und da wird es dann auch wieder ein bisschen puzzelmäßig, weil es gibt eben wirklich Gegner, wo man sagt, okay, keine Ahnung, wie soll ich den jetzt besiegen? Und dann stellt sich raus, okay, mit der und der Strategie ist es möglich. Man hat hier eben auch, wie gesagt, die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen noch komplexer anzulegen durch Gegenstände, die man kauft, eben die zum Beispiel dann Feuerschaden erhöhen oder die eben den Gegner versteinern. Man kann Fallen auslegen auf dem Spielfeld etc. Das heißt, es ist, ich würde sagen, so, das ist der kleine gemeine Bruder der ganzen anderen Spiele, die wir hier haben. Und das hat es für mich eigentlich recht sympathisch gemacht. Und ja, ich habe es gestern auch gern wieder gespielt. Mir ist wieder aufgefallen, wie viel Spaß mir diese Spiele eigentlich auch tatsächlich machen, weil sie eben, wie du vorher schon gesagt hast, Strategiespiele sind, aber die einen richtig in Flow bringen, weil sie sich schnell spielen lassen, weil sie eben ja auch belohnen, dass man was ausprobiert.
Ja, ist auch ein Ticken günstiger, kostet nur 12,50 im Vergleich zu den 20 Euro Tight Spaces Spielen.
Genau, und schon im Verkaufstext wird das letzte Spiel, das wir hier auch noch mitgebracht haben, erwähnt. Es mischt Elemente von Slay the Spire und Into the Breach, steht hier in der Erklärung. Und ich habe ein bisschen überlegt, für mich war auch natürlich, als wir die Nachbarschaft dieses Spiels jetzt irgendwie für uns beschlossen haben, für mich war Into the Breach eigentlich sofort instinktiv auch ein Touchpoint, aber wenn man genau darüber nachdenkt, es unterscheidet sich ja doch recht grundlegend eigentlich von den anderen, weil es ist zum Beispiel schon mal kein Deckbuilder. Aber ich gehe davon aus, Into the Breach, das hast du auch wahrscheinlich viele hundert
Jahre. Ja, Spiele hoch und runter auf allen Plattformen und war dann irgendwann ja auch bei diesem Netflix-Abo dabei und so.
Ganz also, genau. Sollen wir es nochmal erklären für unsere Zuhörerinnen? Ja, unbedingt. Magst du?
Also Into the Breach ist ein Pixel XCOM vielleicht so ein bisschen, wenn man so grob die Idee haben möchte. Es ist so ganz runtergebrochenes Pixel, also wirklich fast schon so 16-Bit könnte auch so auf dem Amiga vielleicht erschienen sein, oder? So muss man sich so das 16, vorstellen. 32-Bit, ja. Wenn man überlegt, wie sah das denn damals aus? Man hat dann eben auch so eine Overworld-Karte, in die man in die verschiedenen Regionen geht und dann ist es ein, ich glaube, 8x8 Grid maximal. Mhm. Ja? Das ist so ein ganz kleines Feld, die wirklich dann aus so Cubes bestehen. Schachbrett. Wasserfelder, Bergfelder, das sind dann auch Städte und so weiter. Und dann geht es darum, mit deinen Einheiten die Challenge zu schaffen, im weitesten Sinne. Also da gibt es ja dann auch unterschiedliche Dinge. Also meistens geht es halt darum, deine Stadt zu beschützen, dass die von den außerirdischen Aggressoren nicht eingenommen wird. Und was sofort die Verwandtschaft auch natürlich zeigt, ist dieses, da musste ich sofort wieder dran denken, es hat sich sofort wieder wohlig warm angefühlt in den Tight Spaces, dass man einen Gegner-Spawn verhindern kann, wenn man auf dem Spawnfeld einfach ja. steht und es blockiert. Also allein damit ist die Verwandtschaft ja schon klar gegeben. Aber ja, ich habe dann auch gedacht in der Vorbereitung so, mit Deckbau hat es natürlich so gar nichts zu tun, aber wo ist denn für dich so diese große Verwandtschaft jetzt da drin?
Ja, ich würde sagen, mit Deckbau hat es ein bisschen insofern zu tun, dass das, was eben in den anderen Spielen dieses Deck ist, das ist bei Into the Breach tatsächlich etwas, was man erst so nach dem ersten, zweiten Mal eines ganzen Runs durchspielen so zu würdigen lernt, nämlich man schaltet neue Squads frei. Man hat eben am Anfang, oder man hat immer nur drei Riesenmechs, also das Spiel ist eben so, es ist alles so niedlich, aber in Wirklichkeit ist der Maßstab riesengroß. Es ist wie Pacific Rim.
Mechs.
Genau. Man hat riesige Kampfroboter, die sind halt nur
Die sind so groß wie die Städte in diesem Pixel-Look.
Die stehen da irgendwie neben diesen Hochhäusern und die Monster sind natürlich riesige Kaijus, das heißt, das sind eben so riesige Insektenmonster, so Godzilla-artige etc. Und das Coole dran ist, du hast am Anfang eben ein relativ basic Trio, das halt irgendwie so klassisch Raketenangriffe machen kann oder nach vorne schießen oder halt schubsen oder so. Du kannst allerdings nachher ganz neue Mech-Squads freischalten. Durch einen Win einer Partie hast du die Möglichkeit, die Punkte, die du damit erspielst, in den Kauf von einem von, keine Ahnung, wie viel Mechs gibt. Ich glaube, es gibt mindestens 2-3 Dutzend verschiedene. Und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Die sind in Squads organisiert. Das heißt,
die Karten quasi in der Einheit eingebaut sozusagen.
Genau. Ja. Du kannst eben eigentlich Mix and Match. Du kannst es machen, wie du willst. Du kannst dein Trio zusammensetzen, wie es dich freut. Natürlich sind die Trios, wie sie dir vorgeschlagen werden, also wie du sie kaufst, wenn man sagt, man kauft ist dieses Pack von 3 Mechs, dann arbeiten die natürlich schon sinnvoll zusammen. Das heißt, du hast hier irgendwie Mechs, einer ist irgendwie, hat die Fähigkeit von vornherein eben hier Gegner anzuzünden, der andere hat die Fähigkeit, auf brennenden Feldern irgendwie sich besonders zu bewegen. Das heißt, da hast du schon so kleine Spielmechanik-Elemente angelegt in den vorgebauten Squads. Aber natürlich, du kannst das machen, wie du willst. Du kannst sie dir freischalten und zusammenschalten, wie du willst. Und das Nächste ist, du hast eben während dieses Runs die Möglichkeit, deine Mechs aufzurüsten. Das heißt, du bekommst immer wieder eben so Plasmakerne, die du einbauen kannst. Und dann hast du andere Waffen, die du einbauen kannst. Du kannst eben deine Strategie so anpassen. Das ist das eine, was mich irgendwie daran interessiert. Und das Zweite ist natürlich, dass du wie im Schach, nur halt noch offensichtlicher eigentlich, immer schon weißt, was der nächste Zug deines Gegners ist und halt deine ganze Strategie darauf aufbauen kannst. Das heißt, du siehst...
Ist ja schön, dass du beim Schach weißt, was dein Gegner
ist. Das ist die Vereinfachung beim Schach. Weil beim Schach weiß man ja, was der nächste sinnvollste Zug wäre, aber was der Gegner macht, weiß man halt nicht. Okay. So wie ich Schach spiele, ich spiele sehr schlecht Schach, muss ich sagen.
Du spielst gegen so einen Schachcomputer,
Ich würde vielleicht Schach spielen, wenn es so gesignpostet wäre wie Into the Breach und sagt, diese Königin, die kommt nächste Runde, möglicherweise.
Ja. Und egal. Das Taktieren fühlt sich halt wirklich genauso an. Also dieses auf dem Feld zu überlegen, wen schubse ich wohin, damit die sich gegenseitig attackieren, damit der in der Schusslinie ist, damit dieser Typ, der jetzt eigentlich gerade die Stadt anvisiert hat, daneben schießt, da ist schon sehr viel Verwandtschaft da. Also ich glaube, man kann schon ganz, ganz klar sagen, dass die EntwicklerInnen von den Tight Spaces sehr viel Into the Breach gespielt haben müssen.
Absolut. Und es sind auch hier eben Tight Spaces, wenn man so will, weil wie gesagt, 64 Felder, das ist nicht recht groß. Man muss auch immer wieder aufpassen, eben man muss eben beschützen. Das heißt, es ist, wenn die Infrastruktur, die man beschützen will, zerstört wird, dann ist die Runde vorbei. Oder man hat eben auch einzelne, dann hat man ebenfalls wie in Tight Spaces so sekundär Objectives. Das heißt, man muss hier eben zum Beispiel mal die Kapsel retten, die halt irgendwo hier abstürzt oder halt nur eine gewisse Anzahl von Zivilisten, man darf nur so und so viel Energie verlieren etc.
Stellenweise kamen doch auch so Züge vorbei und solche Geschichten.
Genau, das also ist wirklich etwas, was sich in den Tight Spaces Spielen wirklich widerspiegelt, mehr oder weniger. Mhm. Und natürlich die zugrunde liegende Struktur des Ganzen. Und ich habe vorher schon gesagt, Subset Games, die FTL gemacht haben, die haben ja auch Into the Breach gemacht. Und ich finde, es ist ja wirklich faszinierend, wie sich eben auch bei Slay the Spire abwärts eben diese Metastruktur des Ganzen, sprich, ich bin hier eigentlich auf einer Map und suche halt hier links oder rechts das aus, was ich als nächstes mache. Und dann habe ich halt irgendwie diese Spielelemente drinnen. Das finde ich ist schon so wahnsinnig robust und hat sich halt wirklich als so tragfähig herausgestellt, dass man halt wirklich sagen muss, okay, daran kann man, in dieses Gefäß lässt sich eigentlich alles an Gameplay fast einfüllen, was man will. Das ist tragfähig. Es gibt eben Dungeon Crawler, ich weiß nicht, ob du gespielt hast, das letzte Spiel, früher rausgekommen von Stray Fawn, den Züricher Entwicklern, wo es eben um diese Clown-Maschine ging. Da hat man halt irgendwie ein Spiel wie Slay the Spire, einen Deckbilder, nur halt, dass man keine Karten zieht, sondern mit so einer Arcade-Clown-Maschine nach unten greift. Und es ist trotzdem tragfähig, das Ganze funktioniert so.
Ja.
Also ich finde, wenn man irgendwie ein bisschen mal zu schätzen gelernt hat, wie tragfähig dieses grundlegende System ist, dann hat man da eigentlich ja, das ist glaube ich das Genre in gewisser Weise auch, oder? Da geht es gar nicht so viel um Deckbuilding, da geht es einfach eher darum, hier diese Roguelike-Struktur zu haben und die eben mit dieser kuratierten Auswahl an Handlungsmöglichkeiten zusammenzubringen. Die sehe ich bei Into the Breach eben in Form der Mechs ein bisschen und ich muss sagen, das ist für mich trotzdem eines der besten Strategiespiele überhaupt, würde ich sogar sagen. Ich finde es wirklich, es ist eins der großartigsten und ich habe es auch wirklich, glaube ich, schon überall gespielt, wo es gibt. Es ist eben für Netflix-Abonnenten gratis dabei. Wenn ihr ein Netflix-Abo habt und ein Smartphone, dann schaut mal nach. In der Netflix-App auf euren Handys kann man unter dem Spiele-Tab, ich sag's ihm dazu, es gibt viele Menschen, die richtig wissen, kann man auch Into the Breach, dieses wirklich meiner Ansicht nach eines der besten Strategiespiele überhaupt, gratis spielen. Ich habe es auch auf der Switch gespielt, ich habe es auf dem iPad gespielt, ich habe es
auf dem Kühlschrank gespielt.
Ja. Auf dem Kühlschrank noch nicht, aber ich hoffe noch, dass das noch kommt.
Mal die Netflix-App aufmachen. Man muss sogar nur im App Store suchen, aber man muss dann halt seinen Netflix-Account registrieren oder einloggen, damit er erkennt, dass ihr das Abo habt. Genau. Soll jetzt keine Werbung für Netflix sein, aber da ist es halt umsonst. Ansonsten könnt ihr es für 14,99, habe ich gerade geguckt, auf Steam. Ist sicherlich auch in irgendwelchen Bundles oder so dabei. Da auf jeden Fall. Also wir haben es jetzt auch deswegen nochmal aufgenommen. Into the Breach ist wirklich sehr bekannt. Klar, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber in diesem Format, finde ich, muss man es auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil eben die Herkunft sehr eindeutig ist. Die Verwandtschaft, das ist quasi der Opa, ohne die Tight Spaces, glaube ich, nicht entstanden wäre. Und damit sind wir durch für heute, würde ich sagen, oder?
Genau. Und ich glaube ja eben, wenn ihr Into the Breach, du hast schon gesagt, es ist bekannt, wenn euch das ebenso gut gefallen hat wie uns, dann müsst ihr eigentlich euch fast schon die Tight Spaces Spiele auch ansehen. Und Alina of the Arena schmeiße ich noch mit in den Hut dazu. Das ist eben die kurze kleine Arcade-Variante davon. Ja, ich glaube, das ist für ein Debüt eh schon ganz schön viel Spielempfehlung jetzt in New Games Plus, oder?
Ja, Empfehlt uns Spiele zurück. Also wer oder was ist da noch in dieser Ahnenreihe? Wer gehört in diese Verwandtschaft noch dazu? Lasst uns den Austausch auf dem Discord weiterpflegen. Unter dieser Folge könnt ihr das dann machen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja noch einige Sachen, die mir gar nicht aufgefallen sind. Auch im Brettspielbereich natürlich, aber vor allem auch digital. Rainer und ich sind sehr gespannt auf eure Vorschläge und natürlich auch auf Feedback zu dieser Folge. Wie gefällt euch diese Art von New Game Plus Besprechung, also ein aktuelles Spiel mit der entsprechenden Verwandtschaft? Sind wir natürlich auch sehr interessiert, wie regelmäßig wir das machen sollen und was hat euch gefallen, was vielleicht nicht? Habt ihr konstruktives Feedback? Dann her damit. Und ansonsten kann ich nur an der Stelle sagen, diese Pilotfolge war jetzt free for all, weil es eben ein neues Format ist. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr davon wollt, auch von unseren normalen Review-Folgen und natürlich auch allen weiteren Sonderformaten, dann schaut mal vorbei auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. 2 Folgen die Woche sind dann exklusiv für Patreons und für Steadys. Und wir sind komplett werbefrei. Das ist die einzige Art, wie wir uns finanzieren. Und deswegen freuen wir uns sehr, wenn ihr sagt, ihr wollt mehr davon, dann schaut dort vorbei und unterstützt uns. Dann kriegt ihr alle Folgen. Dann sage ich vielen lieben Dank, Rainer. Lieben Gruß nach Österreich. Und wir hören uns hoffentlich alsbald zur nächsten Folge New Game Plus.